Lieber Herr Doktor, ich habe die volle Schätzung für Ihren Enthusiasmus, Ihre Energie und Ihre Arbeit. Auch dass Sie ein Neuerer sind oder sein wollen, kann Ihnen in meinen Augen nicht schaden. Neuern Sie nur immer zu. Was Sie neu bringen, wird Gegenstand der Diskussion werden, das Schicksal der Annahme oder der Ablehnung, total oder partiell haben.
Sigmund Freud an Wilhelm Reich, Wien, den 27. Juli 1927.
Wilhelm Reich, geboren am 24.03.1897 auf einem Landgut in Dobšanica, Galizien. Sohn von Cecilia Ronninger und Leon Reich, verlor früh seine Eltern. Im Ersten Weltkrieg österreichischer Kriegsfreiwilliger. Am Ende des Krieges ohne Besitz und mittellos. Studium der Medizin in Wien. Arbeit an der psychiatrischen Klinik. Psychoanalytiker, Sexualforscher, Kommunist, Dissident, Vegetotherapeut, Naturforscher. Experimente mit psychoanalytischen Behandlungen, mit Krebs bei Mäusen und mit der Beeinflussung von Wetter. Mehrfacher Immigrant. Wien, Berlin, Kopenhagen, Malmö, Oslo, New York, Rangeley, Maine. Verstorben im Gefängnis von Lewisburg, Pennsylvania, am 3.11.1957.
Wir gehen Schritt um Schritt, von Detail zu Detail, mit einer Grundanschauung, sie überprüfend, vorwärts. Möglicherweise gehen wir kaputt, vielleicht aber dringen wir durch. Das ist mein Leben.
Schreibt Reich am 17. November 1934 an seine Frau Annie. Ein besessener Wissenschaftler, dessen Leben sich um sein Werk drehte und um das große Thema dieses Werkes, die Suche nach dem Gesetz des Lebens. In seiner ersten Phase sah er mit Freud die sexuelle Libido als Grundkraft des seelischen Lebens an. In seiner zweiten Phase, als Körperpsychotherapeut und Laborforscher, die bioelektrische Pulsation zwischen Ladung und Entladung als das Gesetz alles Lebendigen. In seiner dritten Phase als Naturforscher eine neue, noch unbekannte Strahlung, Orgon genannt, als Energie allen Lebens. Er neuerte immerfort, wozu ihn Freud 1927 noch ermutigt hatte. Aber die Psychoanalytiker folgten ihm seit Anfang der 30er Jahre nicht mehr, als Reich sich in die revolutionäre Politik gestürzt hatte. Sie verfemten ihn, sagten ihm nach, verrückt zu sein, schlossen ihn aus ihrer Vereinigung aus. Und Reich ging seinen eigenen Weg.
Leben will ich. Leben. Ich schreie und lechze danach. Nicht vegetieren, nicht kriechen, nicht wegen 200 Kronen meine Eigenwürde aufgeben,
schreibt der 21-jährige Student in sein Tagebuch. Ungefähr ein Jahr bevor Freud ihm erlaubte, als Psychoanalytiker zu praktizieren und ihm die ersten Patienten schickte. Damals, meint Karl Fallent, Autor einer Studie über Wilhelm Reich in Wien, diente ihm die Psychoanalyse dazu, sich selbst zu erklären.
Einer seiner ersten Vorträge war ein autobiografisches Stück, ein traumatisches Stück in seiner Biografie, nämlich das Erlebnis des Selbstmords seiner Mutter, die er darum Selbstmord beging, weil er das Liebesverhältnis zu einem seiner Hauslehrer, dem Vater, verraten hatte. Und das hat also er versucht, mithilfe der Psychoanalyse zu bearbeiten, verschlüsselt, anonymisiert, aber also in der Wiener Vereinigung vorgetragen.
Am Selbstmord der Mutter zerbrach der Vater, der nur wenige Jahre nach ihr starb. Im Krieg verlor Reich seinen besten Jugendfreund, Sabinski. In Wien stirbt 1920 an schwerem Fieber seine Freundin und frühere Patientin Lore, deren Mutter sich daraufhin umbringt. 1926 rafft eine Tuberkulose den Bruder Robert dahin, seinen letzten Verwandten. Nach dem Tod von Lores Mutter notiert Reich in sein Tagebuch:
Ich will loskommen von dieser Schwere. Wer hilft mir da? Warum bringe ich diese Schwere des Lebens und Tod?
Nie ließ sie ihn los. Die Frage nach dem Leben und die nach dem Tod.
Die Sexualität machte ihm sein Leben leicht. Mit 11,5 Jahren schläft er das erste Mal mit einer Köchin und dann, seinem Lebensbericht zufolge, täglich über Jahre hinweg. Wenige Tage nach dem Tod der Mutter, mit 14, geht er mit Vater und Onkel ins Bordell. So wundert es nicht, wenn der 22-Jährige zu der Überzeugung kommt,
dass die Sexualität der Mittelpunkt ist um den herum das gesamte soziale Leben wie die innere Geisteswelt des Einzelnen sich abspielt.
Damit war er bei Freud und dessen Psychoanalyse gut aufgehoben. Mit Otto Fenichel, später auch ein berühmter Psychoanalytiker, baute er 1919 das studentische Wiener Seminar für Sexuologie auf. Und nur ein Jahr danach wurde er aufgrund eines Vortrags über Libido-Konflikte und Wahngebilde in Ibsens Peer Gynt in die Wiener Psychoanalytische Vereinigung aufgenommen. Dort wurde er zum führenden Kopf jener jungen Analytiker, die nach dem Krieg, meist aus der Jugendbewegung kommend, den frischen Wind der sie bewegenden Themen in die Psychoanalyse hineinbliesen.
Der frische Wind bestand dann darin, in einer ungeheuren Experimentierfreudigkeit dieser jungen Analytiker, die ja kaum fertig im Studium waren und sofort begannen, die Psychoanalyse praktisch zu probieren in allen möglichen Varianten. Wo man eine Geschichte also einfällt, die einen ziemlichen Skandal verursachte. Ein Urbeispiel oder frühes Beispiel der Lehranalyse, wo also ein Freund vom Reich wissen wollte, wie die Psychoanalyse funktioniert und er ihn sozusagen unter der Couch versteckte und ihn einmal eine Stunde zuhören ließ, wie so eine Psychoanalyse also funktioniert. Und das ist dann also zu Ohren gekommen des Geheimen Komitees und der Chefitäten in der Wiener Vereinigung und also nach einer Entschuldigung Wilhelm Reichs ist es dann also sagen entschuldigt worden, pardoniert worden.
So ging es zu in jenen ersten Jahren. Die Psychoanalyse war ein aufregendes Unternehmen. Reich interessierte sich vor allem für ihre Systematisierung. In seiner psychoanalytischen Phase, die ungefähr bis 1934 dauerte, wurde er für zwei Dinge bekannt. Für seine Theorie der Behandlungstechnik, die sogenannte Charakteranalyse, und für seine Orgasmustheorie. Außerdem war er ein gefragter Lehranalytiker und schon mit 27 Jahren leitete er ein behandlungstechnisches Seminar, in dem andere Analytiker lernten.
Das Schwierigste war, mit gehemmten oder gar schweigenden Patienten weiterzukommen. Wenn ein Patient keine Assoziationen brachte, keine Träume haben wollte oder nichts dazu zu sagen wusste, saß man stundenlang ohnmächtig da. Ich wusste, dass die Hemmungen Widerstände gegen die Aufdeckung unbewusster Inhalte bedeuteten. Auch, dass ich sie beseitigen musste. Doch wie? Die Auskunft der Analytiker lautete immer wieder: Analysieren Sie nur ruhig weiter.
Dem Patienten zu sagen, was oder dass er etwas verdrängte, war nicht fruchtbar. Wohl aber, wenn man zuerst fragte, wie er es tat. Reich ging daher von der Deutung der unterdrückten Triebe zur Deutung der Widerstände über. Als erster Psychoanalytiker betonte er, dass es einer Strategie der Analyse bedarf. Die Auseinandersetzung mit den Widerständen sollte vorangehen, heute psychoanalytisches Allgemeingut. Zum Beispiel die mit der sogenannten negativen Übertragung, wenn etwa der Patient den Analytiker wie den strengen Vater oder die besitzergreifende Mutter erlebt und sich daher gegen ihn wehrt. Versteckte Wutgefühle, maskenhaftes Mitmachen in der Analyse, ohne wirklich beteiligt zu sein. Solche zurückgehaltenen Gefühle wollte Reich freisetzen. Für Andreas Wehowski, Körperpsychotherapeut aus Jaderberg, ein großer Fortschritt.
Die große Erkenntnis, die Reich entwickelt hat aus dieser Auseinandersetzung mit der Frage der negativen Übertragung, ist, dass man den Trieb befreien muss dadurch, dass man die Abwehr auflockert. Und in der Charakteranalyse beschrieb Reich ausführlich, dass diese Abwehr bestimmte Strukturen hat, die sozusagen chronisch geworden sind. Heute sprechen wir von Charakterstrukturen. Und dass diese einen sogenannten Charakterpanzer darstellen.
Später nahm er an, dass dem Charakterpanzer auch ein Körperpanzer entspricht. Beide bilden sich als eine Folge der Abwehr von Affekten, die ein Mensch nicht mehr aushalten kann oder will. Wird der Panzer gelockert, kommt man zu den alten Affekten und damit zu den lebensgeschichtlichen Erinnerungen zurück. Die reine Deutung des Verdrängten dagegen mag intellektuelle Einsicht erreichen, aber keine Veränderung. Veränderung, so Reich, geschieht nur, wenn sich die festen neurotischen Charakterzüge lösen, die als ein System der Abwehr die Verdrängung aufrechterhalten.
Praktisch hieß das zunächst mal, dass er ausführlich die körperlichen Begleiterscheinungen der Charakterstruktur darstellte, dem Klienten beschrieb, zum Teil imitierte, dass er den direkten Blickkontakt mit dem Patienten suchte und später, Ende der 30er Jahre, auch dazu überging, mit direkter Berührung zu arbeiten. Eines der Tabus der Psychoanalyse bis dahin.
Doch das gehört bereits zu Reichs zweiter Phase.
Vereinigung und Trennung. In diesen Gegensätzen liegt das Leben. Dass man sich nachts um 12 Uhr gestattet, um es in Tagesarbeit zu vergessen. Kinder, die blühen, Blumen, die knospen, Brüste, die schwellen, Lippen, die küssen, Glieder, die umfangen, Leben, Leben. Der Tod, die unvernünftigste Lächerlichkeit. Wahr ist der Rhythmus, die Ekstase, die Liebe. Im Grunde will alles Schenkel spüren.
Tagebuch, 28. Februar 1937.
Freud hatte nie gesagt, was eine gesunde genitale Sexualität ausmachte. Erektive und ejakulative Potenz beim Mann, vaginale Erregbarkeit bei der Frau, das allein ist es nicht, meinte Reich. Er fragte nach dem, was die Menschen beim Orgasmus erleben und wie sie sich nach ihm fühlen. Ob sie eine bleierne Müdigkeit oder gar Abscheu verspüren oder eine
gesättigte, zärtliche Beziehung zum Partner.
Wie er 1927 in dem Buch Die Funktion des Orgasmus schrieb.
Die Fähigkeit, sich trotz mancher Widersprüche mit der gesamten affektiven Persönlichkeit zeitweise auf das genitale Erleben einzustellen, ist eine Eigenschaft der orgastischen Potenz.
Durch den Panzer wurde sie behindert, sagt Andreas Wiechowski.
Reich kam von seinem energetischen Verständnis der Neurosen dazu, zu sehen, dass diese unwillkürliche Hingabe behindert wurde durch die Panzerung, wie er es nannte, also durch die Stauung von Energie, die zusammenhängt mit der Triebversagung. Und dass als Resultat dieser Panzerung und Triebversagung die Menschen subjektiv Angst statt Lust empfanden. Also zum Beispiel konnte die genitale Empfindung von Lust dazu führen, dass im Herzbereich Angst entstand, weil jetzt der Konflikt des Individuums mit seinem eigenen Trieb umschlug in diese festhaltende Energie, die Angst erzeugt.
Reich glaubte, dass die Unfähigkeit zur orgastischen Entladung den Kern jeder Neurose bilde. Und im Umkehrschluss, dass die Fähigkeit zur vollständigen Entladung der Sexualenergie jeder Neurose die für sie notwendige Energie entziehe. Die Via Regia, der Königsweg der Therapie, war daher, die Erregungsstauung aufzulösen. Ein Ansatz, den er sein ganzes Leben, wenn auch in unterschiedlichen Formen, beibehielt.
30. Januar 1927. Im burgenländischen Schattendorf erschießen Frontkämpfer bei einer sozialdemokratischen Kundgebung einen Kriegsinvaliden und einen 8-jährigen Jungen. Am 14. Juli werden die Mörder freigesprochen. Tags darauf halten 200.000 Demonstranten die Wiener Innenstadt besetzt. Reich hört davon, bricht eine Sitzung ab und lässt sich mitreißen. Er sieht, wie die Polizei in die Menge schießt. 89 Tote und 1.000 Verletzte. Von diesem Tag an betritt Reich die politische Bühne, wie Karl Fallend schildert.
Er hat das Komitee revolutionärer Sozialdemokraten gegründet, mit einer sehr regen Vortragstätigkeit, eine eigene Zeitschrift gegründet mit demselben Titel, der revolutionäre Sozialdemokrat, und war sozusagen in der Tagespolitik auf der offenen Bühne. Und diese Tätigkeit hat sich bis Anfang der 1930 gestreckt. War dann deutlich, dass diese Initiative eine kommunistische Initiative war, wurde dann auch aus der Sozialdemokratischen Partei ausgeschlossen und dann offizielles Mitglied und aktives Mitglied der Kommunistischen Partei Österreichs.
Reich engagiert sich für Sexualaufklärung und Sexualreformen, sein Ansatz einer gesellschaftlichen Prophylaxe der Neurosen. 1928 gründet er mit Marie Frisch auf die Sozialistische Gesellschaft für Sexualberatung und Sexualforschung, die in Arbeitervierteln Sexualberatungsstellen aufbaut. Er redet mit Ratsuchenden, verfasst Aufklärungsschriften, spricht auf Versammlungen, tritt ein für Empfängnisverhütung, das Recht auf Abtreibung, die Bejahung der kindlichen Sexualität, angemessenen Wohnraum, öffentliche Kindererziehung. Er spricht sich gegen eine lebenslängliche Zwangseinehe aus und propagiert stattdessen die freiwillige Bindung in einer sexuell erfüllten, monogamen Liebesbeziehung auf Zeit. Das war der Reich, den die Studentenbewegung liebte.
1930. Reich zieht nach Berlin, die pulsierende Stadt einer starken kommunistischen Bewegung und einer interessanten linken psychoanalytischen Gruppe. Sein Jugendfreund Otto Fennichel ist hier, Erich Fromm, Edith Jakobsohn. Er stürzt sich in die sexualpolitische Arbeit und betreibt die Gründung des Deutschen Reichsverbandes für proletarische Sexualpolitik, der in kurzer Zeit 40.000 Mitglieder zählt. Seine Tochter Eva, geboren 1924, bewunderte ihren Vater dafür.
Was mich imponierte, war sein Mut, dass nämlich mein Vater sich traute, auf ein Podium zu gehen mit, was mir schien, Tausenden von Leuten vor sich, das ist in der Berliner Sexpol-Zeit, um Wahrheiten zu sagen an alle Menschen, die da waren. Er hat sie magnetisiert, das kann ich mich erinnern, er war ein guter Sprecher und ich war sehr imponiert, dass er sich traut, diese Sachen, die damals ganz unterm Teppich waren, laut zu sagen.
Wahrheiten, die auch seine kommunistischen Genossen fürchteten. Da Reich sich für eine freie Jugendsexualität einsetzte, ging die KP-Führung auf Distanz und stoppte den Vertrieb seiner Schriften.
Wütender noch war eine Attacke auf ihn, die der Völkische Beobachter am 2. März 1933 veröffentlichte. Der Faschismus, vor dem er gewarnt hatte, hatte gesiegt. Am Tag danach flüchtete Reich. Wenig später veröffentlichte er sein Buch »Die Massenpsychologie des Faschismus« zum Ärgernis seiner Genossen. Die KPD hatte gemeint, dass die Krise die Massen nach links dränge. Hitler sei von der Großindustrie eingesetzt, ein Zeichen von deren Schwäche, weshalb sein Spuk bald vorübergehe. Reich dagegen fragte nach einer Erklärung dafür, dass sich die Menschen scharenweise nach rechts wandten und 44% Hitler ihre Stimme gaben. Seine Antwort, später aufgegriffen in den Studien der Frankfurter Schule zur autoritären Persönlichkeit, suchte er in der Sexualökonomie.
Die moralische Hemmung der natürlichen Geschlechtlichkeit des Kindes macht ängstlich, scheu, autoritätsfürchtig, gehorsam. Ihr Ziel ist die Herstellung des an die autoritäre Ordnung angepassten, trotz Not und Erniedrigung sie duldenden Untertans. Als Vorstufe dazu durchläuft das Kind den autoritären Miniaturstaat der Familie, die von der Sexualökonomie als die wichtigste Reproduktionsstätte des autoritären Gesellschaftssystems aufgefasst wird.
Reich analysierte auch, wie Hitler den Menschen Scheinlösungen ihrer inneren Widersprüche anbot, wie er ihre rebellischen Empfindungen aufgriff und ihre Gefühle ekstatisch in Szene setzte, während er gleichzeitig eiserne Ordnung versprach. Sie liefen ihm nach, flüchteten vor ihrer Freiheit, wie Erich Fromm später sagte.
Es ist alles so furchtbar traurig. Am schlimmsten wohl mitzuerleben, wie die Menschen ganz geradlinig dem Tode entgegenmarschieren. Der Krieg steht ja wohl sehr vor der Türe und es wird schlimm sein.
Schreibt Reich im März 1935 an seine erste Frau Annie nach ihrer Trennung. Traurig war auch, wie sich seine psychoanalytischen Kollegen verhielten, die sich mit dem Regime zu arrangieren versuchten. Reich hatte der psychoanalytischen Gesellschaft vorgeschlagen, sich aufzulösen, um der Kollaboration mit den Nazis zu entgehen. Deren Antwort fiel kalt aus. Im Sommer 1933 strich der Vorstand des Berliner Psychoanalytischen Instituts Reich kurzerhand von der Mitgliederliste. Schon im April, als er in Wien öffentlich gegen die Nazis auftrat, hatte Anna Freud an Ernest Jones, den Generalsekretär der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, geschrieben, Papa würde sich sehr freuen, Reich aus der Vereinigung loszuwerden.
Auf deren 13. Kongress in Luzern 1934 wurde Reichs Ausschluss bestätigt. Was damals geschah, hat der Psychoanalytiker Bernd Nitschke rekonstruiert.
Alle führenden Repräsentanten der damaligen Psychoanalyse waren für diesen Beschluss, also Reich auszuschließen. Und man hat es begründet damit, dass man damals sagte, die Psychoanalytiker hätten nicht zu politischen Dingen Stellung zu nehmen. Als Psychoanalytiker jedenfalls nicht, seien sie nur in der Lage, über Inneres zu sprechen und hätten kein Recht, sich im Namen der Psychoanalyse über Äußeres, Politisches zu äußern. Das hat Reich getan und damit war er sozusagen damals ein toter Mann innerhalb der psychoanalytischen Organisation.
Der Ausschluss wurde niemals mitgeteilt. Lautlos ließen die Funktionäre Reichs Namen verschwinden. Später verbreitete Jones, der den Ausschluss mitvollzogen hatte, in seiner Freud-Biografie, Reich sei auf dem Kongress ausgetreten.
6. Oktober 1936. Reich notiert in sein Tagebuch:
Es ist klar, die Menschen sind die einzigen Lebewesen, die sich das Naturgesetz der Lust versagten. Also muss es Krieg geben. Die Sinnlosigkeit des Lebens ist nur möglich durch Leugnung des biologischen Lebenssinns. Nur Sexualität lädt elektrisch auf. Sexualität ist gleich Leben. Ihre Leugnung mordet das Leben.
Reich war über Kopenhagen und Malmö nach Oslo gekommen. Auf dem Luzerner Kongress hatte er einen Vortrag gehalten: Psychischer Kontakt und vegetative Strömung, der das nächste Kapitel seines Forscherlebens aufschlug. Er bezeichnete die Angst vor orgastischem Kontakt als den Kern der Angst vor echtem seelischen Kontakt. Von dem Berliner Internisten Friedrich Krauss übernahm er den Begriff der vegetativen Strömung, ursprünglich ein Begriff, um Austauschprozesse von Körperflüssigkeiten im Gewebe zu bezeichnen, die Folge unterschiedlicher elektrischer Ladungen sind. Sexualität wurde als Strömen erlebt, so Reichs Gedanke. Bei Lust erfolgte eine vasomotorische Expansion, also eine Erweiterung der Gefäße durch parasympathische Nerventätigkeit, eine Bewegung der Energie hin zur Welt. Bei Angst eine Kontraktion, als Reaktion des sympathischen Nervensystems, ein Rückzug der Energie von der Welt ins Zentrum des Organismus. Ließen sich diese Prozesse des vegetativen Nervensystems auch an der elektrischen Ladung des Körpers feststellen?
Jahrzehnte vor den berühmten Forschungen von Masters und Johnson begann Reich im Labor an verschiedenen Körperzonen während lustvoller oder unlustvoller Stimulation die Veränderung des elektrischen Hautpotenzials zu messen. Seine Ergebnisse waren eindeutig. Empfand die Versuchsperson lustvolle Strömungsgefühle, stieg das Hautpotenzial in positiver Richtung. Bei unangenehmen Gefühlen in negativer. Außerdem oszillierte es im Rhythmus der Atmung. Die subjektive Gefühlsintensität entsprach den quantitativen Veränderungen. Die Ergebnisse hingen dabei von der allgemeinen Stimmung der Versuchsperson ab und auch vom Verlauf der Experimente. Nach einer Angstreaktion waren positive Ergebnisse schwerer zu erreichen, als sei der Organismus aus Enttäuschung vorsichtig geworden. Lust war also eine Funktion des ganzen Organismus.
Reich hatte übrigens bei einigen Experimenten eine in Deutschland bekannte Versuchsperson: Willy Brandt, dessen erste Frau Gertrud Gasland seine Sekretärin war. Brandt erzählte später Horst Eberhard Richter davon.
Wilhelm Reich war ja dann in Oslo, nicht? Und zur gleichen Zeit, als Willy Brandt in Oslo war. Und da ist der Willy Brandt zu Wilhelm Reich in die Seminare gegangen und fühlte sich von ihm sehr, sehr stark beeindruckt und auch beeinflusst. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass also in unseren Gesprächen, dass er eben sehr neugierig war, auch auf die Entwicklung der Psychoanalyse in Deutschland. Und es war ihm ein Bedürfnis, mir so davon zu erzählen, was er dem Reich verdankte.
Intellektuell oder persönlich nahe aber kamen sich die beiden Männer nicht. Reich glaubte, Freuds Libido-Theorie eine naturwissenschaftliche Basis gegeben zu haben. Sexualität war Bioelektrizität. Lust und Unlust waren Vorgänge von elektrischer Ladung und Entladung. Von mechanischer Spannung zu bioelektrischer Ladung und von Entladung durch Muskelzuckungen zu mechanischer Entspannung. Dieser Viertakt seiner Orgasmusformel galt ihm fortan als allgemeine Lebensformel. Er suchte in jeder einzelnen Zelle nach dem Pulsieren zwischen Expansion und Kontraktion.
Der Weg von der Psychoanalyse zur Lebensforschung war gebahnt. Reich ging ins Labor, legte, wie in der Biologie üblich, Grashalme ins Wasser und wartete, dass sich Einzeller bildeten. Aber er beobachtete dabei mit einem besonders guten Mikroskop die Entwicklung dieses Prozesses. Zu seinem Erstaunen fand er, dass die Zellen an der Kante des Halmes nach und nach in Bläschen zerfielen, die dann herausbrachen, frei im Wasser umhertrieben und Haufen bildeten. Reich nannte sie Bione. Entstanden aus diesen Bläschen die Einzeller?
Die Biologie nahm an, dass die Einzeller infolge von Luftkeimen entstehen. Reich aber sterilisierte seine Lösung und auch dann traten die Bläschen auf und zeigten spontane innere Bewegungen. Reich schrieb diese inneren Bewegungen einer Energie zu, die er noch nicht kannte, und sprach daher von Energiebläschen.
Reich beobachtete unterschiedliche Arten von Bionen. Blaue, amöbenartige Bläschen, die er PA-Bione nannte, und rote, lanzettförmige, denen er den Namen T-Bazillen gab. Diese erwiesen sich als todbringend, wenn er sie Mäusen injizierte. Er war auf dem Weg zur Erforschung des Krebs. Reich hatte sich von der Politik zurückgezogen. Als die Kräfte des Todes in der Welt zunahmen, erforschte er den Tod im Labor. Aber bei allem Wechsel der Phänomene, mit denen er sich befasste, bei allem Wechsel der Wissenschaftsgebiete, auf denen er sich tollkühn umhertrieb, fand er immer wieder die Brücke zwischen all seinen Forschungen.
Meine drängende Vermutung ist, dass der Krebs im Wesentlichen eine komplizierte Folgeerkrankung der gestörten Sexualenergiefunktion ist, unter der die allermeisten Menschen leiden. Schlechte Atmung zur Unterdrückung der Affekte führt zur Störung der Atmung in den Geweben, ebenso schlechte elektrische Ladungsverhältnisse. Das so in der Lebensfunktion behinderte Gewebe beginnt zu zerfallen, und zwar blasig. Aus den zerfallenden Geweben entwickeln sich, genau wie im alternden Moos, Protisten verschiedener Art, darunter die Krebszellen.
Schrieb Reich im Oktober 1937 an Norwegens führenden Krebsforscher Leif Kreiberg. Das war ein anderer Begriff von Krankheit als der der herrschenden Medizin. Reich sprach von Biopathie. Krankheiten wie Krebs oder viele funktionelle Erkrankungen hielt er für Pulsationsstörungen des vegetativen Lebens.
Kreiberg griff Reich später in einem Zeitungsartikel heftig an. Eine wahre Hexenjagd setzte in der Presse ein. Psychiater und Psychoanalytiker bekämpften ihn wegen seiner therapeutischen Techniken. In seiner Osloer Zeit war Reich nämlich auch in dieser Hinsicht einen Schritt weitergegangen, der nicht zur herrschenden Orthodoxie passte. Von der Arbeit mit dem Wort zur Arbeit mit dem Körper.
Dazu hatte wahrscheinlich seine Beziehung zu der Tänzerin Elsa Lindenberg beigetragen, die ihm als seine Lebensgefährtin nach Oslo gefolgt war. Lindenberg hatte an der Berliner Staatsoper unter Rudolf von Laban gearbeitet, einen Theoretiker des modernen Ausdruckstanzes, der im Tanz den natürlichen Bewegungsausdruck befreien wollte. Außerdem hatte sie Kurse bei der einflussreichen Gymnastiklehrerin Elsa Gindler genommen, die eine Methode zur bewussten Körperwahrnehmung lehrte. Reich bekam in jener Zeit mehr und mehr einen Blick dafür, dass seine neurotischen Patienten auch in ihrem Bewegungsausdruck gestört waren. Er machte dafür Muskelverkrampfungen verantwortlich und begann mit seinen Händen, die Muskeln der Patienten zu lockern. Aber nicht im Sinne traditioneller Massagen, meint Andreas Wiechowski, vielmehr,
dass es wichtig ist, diese körperlichen Spannungen immer in ihrem Funktionszusammenhang zu verstehen mit den Affekten, mit den Emotionen, die in ihnen gespeichert und gebunden sind, und dass über die Freisetzung dieser Spannung diese Emotionen und vegetativen Strömungen in den Ausdruck hinein kommen und damit auch die Erinnerungen hervorbringen, die ursprünglich zu ihrer Entstehung beigetragen haben.
Wir lernen, die Zähne zusammenzubeißen, den Bauch einzupressen, den Atem anzuhalten, um Leid oder Freude im Zaum zu halten. Werden diese Verspannungen in der Therapie gelöst, setzen sich alte Gefühle und Erinnerungen frei.
Jede muskuläre Verkrampfung enthält die Geschichte und den Sinn ihrer Entstehung,
schrieb Reich 1942. Er ließ die Patienten auf der Couch strampeln, toben, Grimassen schneiden. Er ermutigte sie, tiefer zu atmen, da jede Hemmung eines Gefühlsausdrucks mit einer Einschränkung der Atmung verbunden ist. Weil die Arbeit am Körper auch die vegetative Lebendigkeit des Patienten freisetzte, nannte er seine Methode Vegetotherapie.
Was ganz wichtig ist zu verstehen bei Reich, ist, dass er durch die Erkenntnissen der psychischen Dynamik und der körperlichen vegetativen Dynamik verstand, dass beide zusammen eine funktionale Identität bilden, auch wenn sie natürlich unterscheidbar und in dem Sinne gegensätzlich sind. Das ist insofern wichtig, als Reich hier einen großen Durchbruch geschafft hat in der Betrachtung des Verhältnisses von Geist und Körper. Nämlich weder eine Position von Parallelität aufrechterhalten hat, noch eine materialistisch-mechanistische Reduktion oder eine metaphysische Idealisierung, die er Freud vorgeworfen hat. Sondern er hat gesehen, dass sowohl den körperlichen Erscheinungen wie den psychischen Erscheinungen eine bestimmte Pulsation und bestimmte Lebensprozesse dessen, was er später Organenergien nannte, zugrunde liegt.
Der seelische Charakterpanzer und der muskuläre Körperpanzer haben beide die gleiche Funktion: den Menschen vor schmerzlichen Erfahrungen zu schützen. Funktionale Identität seelischer und körperlicher Prozesse hieß also bei Reich, dass beide den gleichen Sinn als Teile eines größeren Funktionszusammenhanges, eines einheitlichen Lebensprozesses haben. Das Denken in solchen funktionalen Zusammenhängen durchzieht sein ganzes Werk.
19. Juni 1938. Reich schreibt in sein Tagebuch:
Ohne Heimat und Pass. Ein emigrierter Jude, Sexuologe, Wissenschaftler, Sozialist. Die Kinder verloren. Ohne wissenschaftliche, organisatorische Stütze. Als Scharlatan, Schwindler, Hochstapler verfemt. Von der zweiten, geliebten Frau verlassen. Von dutzenden Schülern verlassen. Aus zwei großen Organisationen geworfen. Ohne Aussicht auf Erfolg zu Lebzeiten und Kinder. Doch die Bione habe ich entdeckt. Habe alle Chancen in der Hand. Ich habe das Leben entdeckt. Mein Weg führt weiter.
Das Leben entdeckt, weil er Bläschen gefunden hatte, deren Entstehung noch nicht zu erklären war. Reich überschätzte sich sehr. Von Frau und Schülern verlassen, Reich ließ alle hinter sich, die ihm nicht folgten. Er konnte mutig wissenschaftliche Fragen stellen, tief empfinden und doch gnadenlos intolerant sein. Aber hätte er nicht immer gedacht, dass die anderen irren, wäre er wohl in seiner Forschung nicht so unerbittlich vorwärts geschritten. Sein weiterer Weg führte ihn zur Orgonenergie.
In Norwegen konnte Reich nicht mehr bleiben. Schüler sorgten dafür, dass ihm an der renommierten New School for Social Research in New York eine Professur angeboten wurde, einer Immigrantenhochburg, an der auch Adorno, Horkheimer und Fromm lehrten. Dadurch bekam Reich das schwer erhältliche amerikanische Visum. 9 Tage vor Kriegsbeginn verließ er Europa.
Orgon ist eine der Elektrizität entgegengesetzte Energie, die spezifische biologische Energie ist. Sie muss entsprechend der Orgasmuslehre, die Sexualität und Vegetatives gleichsetzt, gleichzeitig die spezielle sexuelle Energie, die Orgasmusenergie sein.
Hatte Reich am 28. März 1939 in sein Tagebuch notiert. Bis dahin hatte er das neue Wort, abgeleitet aus Orgasmus und Organismus, noch in keiner Veröffentlichung benutzt.
Bei der mikroskopischen Untersuchung von Bionen, die aus Meeressand entstanden waren, hatte Reich festgestellt, dass seine Augen zu schmerzen begannen. Hielt er die Teströhrchen an seiner Haut, glaubte er, ein Prickeln zu empfinden. In dem dunklen Kellerraum, in dem diese sogenannten SAPA-Bione aufbewahrt wurden, schien ein schwaches, graublaues Licht zu sein. Aufgrund all dessen vermutete er, eine Strahlung gefunden zu haben, zweifelte jedoch noch etwa 2 Jahre an dieser Hypothese.
Reich versuchte, die Strahlung, die er bei den SAPA-Bionen fand, in einem Kasten einzufangen. Er hatte nämlich beobachtet, dass sie von Metall reflektiert und von organischem Material absorbiert wurde. Und in der Tat verstärkten sich die visuellen Phänomene in diesem Kasten. Wo aber kamen die Strahlen her?
Im Sommer 1941 verbrachte Reich mit seiner neuen Frau Ilse den Urlaub an einem See im Nordosten der USA. Dort bemerkte er eines Nachts, als er in den Himmel schaute, in den dunklen Räumen zwischen den Sternen bestimmte Lichtphänomene. Wie David Bodella in seiner Werkdarstellung schreibt, wurde bis heute noch nicht untersucht, ob diese Phänomene Produkte des menschlichen Auges oder Attribute der Erdatmosphäre sind. Reich aber schien im wahrsten Sinne ein Licht aufzugehen. Was in den Kästen seiner Sapa-Bione Licht erzeugt, ist in der ganzen Atmosphäre vorhanden. Die Theorie der Orgonenergie war geboren.
Aus dem Kasten zum Studium der Bione wurde der Orgon-Akkumulator, für den Reich bekannt, bekämpft und belacht wurde. Ein Kasten, der in Schichten aus Holz, Stahlwolle, Glaswolle und verzinktem Stahlblech aufgebaut wird, um Orgonenergie anzureichern. Bei ersten Messungen zeigte sich, dass es in dem Kasten wärmer war als in einer entsprechenden Attrappe und elektrische Entladungen in ihm langsamer erfolgten. Phänomene, die so verblüffend waren, dass Albert Einstein auf Reichs Einladung einging, sie gemeinsam zu beobachten. Einstein allerdings erklärte sie, nach der späteren Darstellung von Reich, mit Luftströmungen im Raum.
Vor einigen Jahren untersuchten Rainer G. Bauer, Psychotherapeut aus der Nähe von Marburg, und der Arzt Stefan Müschenich die Wirkung des Akkumulators an der dortigen Universität. Sie bauten eine Attrappe, die die Wärmedämmung besaß wie das Original. Dann starteten sie einen sogenannten Doppelblindversuch. Das heißt, weder Versuchspersonen noch Versuchsleiter wussten, welches der richtige und welches der falsche Kasten war. Dabei interessierten sie, berichtet Rainer Gebauer, physiologische und psychologische Daten.
Da einigten wir uns dann nach Vorversuchen auf die Erhebung von Messung der Körperkerntemperatur. Die wurde dann sublingual, also unter der Zunge, gemessen, dann Hauttemperatur und Herzfrequenz. Weiter haben wir dann einen Fragebogen entwickelt zur subjektiven Empfindung der Versuchsperson, jeweils im Orgonakkumulator als auch in der Attrappe. Die Gruppe bestand aus 20 Personen, die zufällig eben ausgewählt worden waren, und die Messungen wurden an 10 aufeinanderfolgenden Tagen erhoben.
Die Herzfrequenz stieg im Akkumulator im Durchschnitt um 3,9 Herzschläge pro Minute. Bei der Attrappe fiel sie um 0,28. Statistisch gesehen lässt sich dies kaum noch als Zufall interpretieren. Die Körperkerntemperatur stieg binnen einer halben Stunde um 0,2 Grad, in der Attrappe nur um 0,03 Grad.
Das ist eigentlich schon sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, dass eben gerade Körperkerntemperatur ja wirklich eine stabile Größe ist, nicht? Ob sie nun im Sommer bei 20 Grad Außentemperatur spazieren gehen oder im Winter bei 0 Grad. Die Körperkerntemperatur ist eigentlich gleich und ändert sich über den Tagesverlauf nur langsamwellig. Nicht? Im Durchschnitt hat man eben morgens eine etwas geringere Körperkerntemperatur als abends. Aber was man eben in der Regel nicht feststellen kann, ist ein plötzlicher Körperkerntemperaturanstieg. Das ist eigentlich sehr außergewöhnlich und ist eigentlich mit herkömmlichen physiologischen Erkenntnissen gar nicht zu erklären.
Der Arzt Heiko Lassek hat folgende Vermutung. Der Akkumulator wirke bei der ersten Benutzung sympathikoton. Das heißt, er regt die Nerventätigkeit des Sympathikus an, womit Herzschlag und Körpertemperatur verbunden sind. Längerfristig und bei häufiger Benutzung jedoch wirke er vagoton. Das heißt, stimuliert er den Vagus, den Entspannungsteil des vegetativen Nervensystems, was dann zum Beispiel zu einem ruhigeren Herzschlag führt.
Warum der Akkumulator so wirkt, lässt sich mit den herrschenden Theorien der Medizin nicht erklären. Aber das ist bei der Homöopathie ja nicht anders.
Reich ging jetzt auch in der Psychotherapie neue Wege. Er konzentrierte sich auf die Behandlung der Energien seiner Patienten und sprach kaum noch mit ihnen über ihre Konflikte. Sein Biograf Myron Sharaf war in diesen Jahren sein Patient.
To some extent, he worked in the tradition of psychoanalysis, namely you lay down.
In gewisser Hinsicht arbeitete er in der Tradition der Psychoanalyse. Man lag auf der Couch, aber er saß nicht hinter einem, sondern an der Seite, sodass man sich anschaute. Aber es gab viele Unterschiede. Einer war, dass der Patient sich auszog, wenn er mit dem Körper arbeitete. Zum Zweiten, er berührte den Körper, um an den sogenannten Panzerungen zu arbeiten. Er betonte sehr die Atmung. Wie in einer Psychoanalyse sprach er mit dem Patienten aber nicht so viel. Er war, ich denke, fälschlicherweise nicht so interessiert an Kindheitserfahrungen, auch nicht an aktuellen Problemen, ausgenommen emotional-sexuellen. Seine besondere Begabung lag darin wahrzunehmen, wie der Fluss der Energie im Körper und im Charakter blockiert wurde. Darin war er außergewöhnlich gut.
His perception of the blocks to the flow of energy in the body and in the character. There he was extremely good.
Orgon-Akkumulator und Orgon-Theorie aber spielten bei der Behandlung keine Rolle.
Er versuchte damit zu erklären, was vorging. Aber er hat in der Therapie nicht etwas gemessen wie im Labor. Sein Konzept spielte in der Therapie eine ähnliche Rolle wie die Libido in der Psychoanalyse. Es war die Energie, die sich bewegte. Viele Analogien oder Ähnlichkeiten zwischen der inneren Bewegung der Energie und den Bewegungen der Energie außen stellte er auf, wie die pulsatorische Qualität der Bewegungen. Wenn die Energie blockiert war, könnte sie explodieren wie beim Blitz. Es war vor allem ein Konzept der Bewegung der Energie vom Zentrum zu der Peripherie des Organismus, was er auch in bioelektrischen Experimenten erforschte.
Die Bewegung der Energie interessierte Reich in seinen letzten Jahren auch auf vielen anderen Feldern. Er experimentierte damit, ob sich mithilfe eingefangener Orgonenergie die gefährlichen Wirkungen der Nuklearenergie mindern lassen. Das sogenannte Oranur-Experiment, das mit Krankheiten einiger Mitarbeiter endete. Er versuchte mit einer flak-ähnlichen Maschine aus mehreren Metallrohren, die über Metallschläuche mit einem Brunnen verbunden waren, Energie von Wolken abzuziehen, damit es regnen könne. Das Cloudbusting oder Wolkenbrechen. Allen Lebensprozessen, meinte er nun, liege das Pulsieren von Organenergie zugrunde, die aber blockiert werden und erstarren kann, um dann zu DOR, zu Deadly Orgon Energy, der tödlichen Orgonenergie zu werden.
So kehrte er am Ende seines Schaffens wieder zu Freud zurück, dem einzigen Wissenschaftler, dem er zeitlebens niemals die Ehre versagte. Wie Freud in der von Reich früher kritisierten Todestrieblehre gesagt hatte, dass der Konflikt zwischen Lebenstrieben und Todestrieben im Menschen angelegt sei, so meinte nun Reich, dass die Orgonenergie in sich eine tödliche Qualität haben kann. Einer seiner letzten Aufsätze trägt den Titel »Die Wiedererstehung von Freuds Todestrieb als Dor-Energie«.
Die Wolken des Bösen überzogen in jenen Jahren sein Schaffen. Eine Zeitung behauptete 1947, Reich leihe Orgon-Akkumulatoren an Patienten aus, damit diese daraus orgastische Potenz beziehen. Daraufhin leitete die amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde ein Verfahren gegen ihn ein, das sich mehrere Jahre hinzog. 1954 hatte die Behörde ihre Untersuchungen der Geräte abgeschlossen und beantragte bei Gericht den zwischenstaatlichen Handel mit ihnen wegen irreführender Angaben zu ihrer Wirkung zu verbieten. Reich lehnte die juristische Auseinandersetzung ab. So kam es dazu, dass die richterliche Verfügung weiterging als der Antrag. Alle Akkumulatoren sollten vernichtet, Reichs Bücher, die einen Verweis auf die Orgonenergie enthielten, aus dem Verkauf gezogen werden.
In Rangeley, wo Reich die letzten Jahre lebte, erschienen Beamte zur Bücherverbrennung. In New York gingen im August 1956 6 Tonnen Reich in Flammen auf, darunter Bücher wie »Die sexuelle Revolution« oder die Massenpsychologie des Faschismus. Zum zweiten Mal nach 1933 landeten sie auf dem Scheiterhaufen der Intoleranz. Der Sekretär der amerikanischen psychoanalytischen Vereinigung, Richard Frank, dankte den Behörden für ihr effektives Vorgehen in dieser Situation. Reich aber wollte sich dem Gerichtsbeschluss nicht beugen. Wegen Missachtung des Gerichtes wurde er zu 2 Jahren Haft verurteilt.
Sein Leben endete tragisch. Er starb im Gefängnis, kurz bevor er vorzeitig entlassen werden sollte. Tragisch war auch, dass er in den letzten Lebensjahren zunehmend paranoide Vorstellungen entwickelte. Er glaubte, dass rote Faschisten hinter der Anklage stünden, dachte, das Militär sei an einer Nutzung seiner Forschung interessiert und erklärte sich die Verschmutzung der Atmosphäre durch DOR-Energie damit, dass außerirdische Flugobjekte mit Orgonmotoren die Erde ansteuern und hier ihre schädlichen Emissionen verbreiten. David Bodella zufolge nahmen Reichs paranoide Vorstellungen erst in den letzten 3 Jahren auch Eingang in sein wissenschaftliches Werk. Myron Sharaf meint aber, dass Reich zeitlebens eine paranoide Seite hatte.
Definitely had a paranoid side, but so did Beethoven. You know, a lot of people are paranoid and yet do great work.
Er hatte ganz sicher eine paranoide Seite, aber so wie Beethoven. Viele Leute sind paranoid und leisten große Arbeit. Schachspieler sind oft paranoid. Denn Paranoia hat etwas damit zu tun, Schablonen auf die Dinge zu legen. Viele von Reichs Schablonen waren gut. Zum Beispiel, wie er Hitlers Propaganda mit der deutschen Charakterstruktur zusammenbrachte und das wieder mit den Panzerungen. Dann hatte er aber auch verrückte Schablonen, wie zum Beispiel die Idee, die Lebens- und Arzneimittelbehörde würde ihm nachstellen, weil Kommunisten sie auf ihn angesetzt hätten. Dafür gibt es kaum Anhaltspunkte. Sie müssen das Wertvolle von dem weniger Wertvollen trennen. Ich würde sagen, seine Persönlichkeit durchwirkt seine Ideen, aber im Grunde ist beides zu trennen. Man muss das Gedicht vom Dichter unterscheiden, wie man sagt. Reichs Gedicht war weit besser als der Dichter.
Ganz anders wurde es immer wieder von Psychoanalytikern gesehen. Reichs Lehranalytiker Sándor Rado sagte Annie Reich, dass ihr Mann schizophren sei und sie sich von ihm trennen solle. Wohl aus Feindschaft, denn Rado äußerte sich noch Jahrzehnte danach stolz über diesen Bruch des Schweigegebotes. Bela Grunberger und Janine Chasguier-Smirgel erklärten Reichs Theorie des Muskelpanzers als Ausdruck seiner Paranoia, nämlich eines wahnhaften Körperbildes, bei dem jemand Angst davor habe, im Darmausgang seines Verfolgers gefangen zu werden. Pathologisierung von Gedanken als Deutung verpackt.
Professor Helmut Bach hingegen, langjähriger Leiter eines der Berliner Psychoanalytischen Institute, plädiert für eine nüchterne, an der Sache orientierte Auseinandersetzung.
Die Psychoanalyse ist nicht frei von einem Prinzip, das ich für sehr allgemein halte, nämlich von der Übertreibung. Man übertreibt Doktrinen, das Richtige und das Nichtrichtige, und man übertreibt einzelne Neuentdeckungen. Das hat übrigens Reich selber auch gemacht. Man hat übertrieben. Es gilt für den großen Erfinder und Entdecker Freud auch. Die haben auch immer mal, vor allen Dingen seine Schülerschaft, dann übertriebene Doktrinen errichtet und Verfemungen. Und mich hat eigentlich immer mehr die Frage interessiert, was ist brauchbar? Und bei Reich ist vieles für uns brauchbar.
Für Bach sind für die Psychoanalyse Reichs Abwehrlehre und seine Charakteranalyse brauchbar, während er mit der körperbezogenen Vegetotherapie und der Orgonlehre nicht mitgehen kann.
Was wäre für andere noch brauchbar von Reich? In den USA, Griechenland, Israel und Namibia geht der amerikanische Ökologe James DeMio mit Cloudbustern gegen Dürren vor. In Fürstenwalde bei Berlin sanierte Roland Plocher den Petersdorfer See mit Hilfe metallener Energieröhren. In Meersburg am Bodensee verkauft seine Firma ein Gesteinsmehl, das zur Bildung von Sauerstoff in der Gülle führen soll. Das Geheimnis des Mehls? Es ist organotisch geladen, in einem riesigen Orgon-Akkumulator. 30.000 Bauern sind auf diese alternative Aufbereitung der Gülle umgestiegen. Kaum einer weiß etwas von dem riesigen landwirtschaftlichen Experiment mit Hilfe einer Technik von Wilhelm Reich. Wissenschaftlich erforscht wurde es bislang nicht. Ob es schädliche Folgen haben kann, ist unbekannt.
Ein anderer Reich war der Reich, den die Studentenbewegung beerbte, deren Denken er mit Herbert Marcuse prägte. Es war der Reich der sexuellen Liberalisierung und der sexualfreundlichen Kindererziehung. Der Reich, der schon vor Jahrzehnten kritisierte, Kinder nach der Geburt von der Mutter zu trennen oder nach Stundenplan zu stillen. Der Reich, der ein Freund der Kinder war, wie seine Tochter Eva Reich meint.
Aber was mich so beeindruckte, war seine süße, zarte Art. Darum bin ich in der sanften Dianegetik, denn das ist das Einzige, was ich eigentlich von ihm erlebt habe, in seiner Behandlung oder Untersuchung von Leuten. Ja? Da war er ganz delikat, hat niemandem wehgetan und war sehr süß. Und er konnte auch mit Kindern heilen und Therapie machen.
Die sanfte Bioenergetik. Was Eva Reich praktiziert, gehört zu den neueren Richtungen der körperbezogenen und humanistischen Psychotherapie. Kein anderes Gebiet dürfte Reich so sehr beeinflusst haben wie dieses. Viele Therapieschulen wie Bioenergetik, Biodynamik, Biosynthese und andere gehen auf ihn zurück. Wie kein zweiter beeinflusste er auch den Begründer der Gestalttherapie Fritz Perls, der auf seiner Couch lag und die Konzepte des Kontaktes und des Panzers von ihm übernahm. In einer Generation von Therapeuten, die durch die Studentenbewegung geprägt wurde, spielte der therapeutische Reich erneut eine große Rolle, meint der Berliner Körperpsychotherapeut Manfred Thielen.
Ja, ich denke, in der Studentenbewegung war Reich vor allen Dingen wichtig wegen seiner Position gegen den Autoritarismus, und zwar für die freie Sexualität und gegen die bürgerliche Kleinfamilie. Und vor allem der politische Reich war thematisiert und war gefragt. Aber heute hat eigentlich der politische Reich verloren und geht um den Reich, der eben Körperpsychotherapie begründet hat, der sehr ausgefeilte Techniken begründet hat und der auch später dann sich mit Orgon, mit allgemeinen Energiefragen beschäftigt hat und ein naturwissenschaftliches Konzept und Modell entwickelt hat dazu.
Die Anziehungskraft von Reich liegt aber weniger auf der Ebene der Theorie als auf derjenigen der praktischen Erfahrung, die Menschen mit den auf ihn zurückgehenden Ansätzen machen. Manfred Thielen drückt es so aus.
Er hat eben durch die Körperarbeit selbst und bei seinen Klienten erlebt, dass sie Zustände von Strömen, von ozeanischen Gefühlen, wie er das beschrieben hat, erlebt haben. Und das war für ihn so ein Ausdruck, dass dann in so Situationen man ganz verbunden ist mit der Natur und auch mit dem Kosmos. Das war für ihn ein ganz wichtiger Unterscheidungspunkt auch zur Psychoanalyse, die eigentlich versucht hat, mehr diese Gefühle zu kontrollieren. Und auch Freud selbst war eine sehr rationale, kontrollierte Person. Und Reich wollte eigentlich die Gefühle, dass die frei zum Ausdruck kommen. Und dieses Strömen, dieses vegetative Strömen, ozeanische Gefühle, das war für ihn ein wichtiger Punkt, also auch für Therapie.
Und damit für die Menschen, die solche Therapien erleben.
In seiner Rede an den kleinen Mann schrieb Reich 1948:
Ich bin am Ende meiner Rede an dich angelangt, kleiner Mann. Doch was ich dir noch zu sagen hätte, ist ohne Ende. Was immer nun du mir angetan hast oder noch antun wirst, ob du mich als Genie verklärst oder als Wahnsinnigen einsperrst, früher oder später wirst du aus Not begreifen, dass ich die Gesetze des Lebendigen entdeckte und dir das Handwerkszeug gab, dein Leben mit Willen und Ziel zu lenken, wie du bisher nur Maschinen lenken konntest. Ich war dir ein treuer Ingenieur deines Organismus. Deine Kindeskinder werden meinen Spuren folgen und gute Ingenieure der menschlichen Natur sein. Ich habe dir das unendlich weite Reich des Lebendigen in dir, deines kosmischen Wesens, eröffnet. Dies ist mein großer Lohn.